Guten Morgen, Michel. Jetzt haben wir uns dermaßen Mühe gegeben, ein aktuelles Thema wie Physical AI zu beleuchten. Ich singe das hohe Lied auf Nvidia und gerade in der Woche altert die Folge wirklich denkbar schlecht. DeepSeek R1. Was sagt uns
Ja.
das und warum sehen wir uns bemüßigt, hier noch was unserer Folge voranzustellen?
Ja, also erstmal, also nicht nur der Präsident der Vereinigten Staaten fühlt sich genötigt, am selben Tag was zu sagen, sondern du rufst extra mitten in der Nacht aus Colorado an, ja, um mir nochmal deinen Senf dazu zu geben zu dem Thema. Ja, also sehr, sehr
Stimmt.
relevant, sehr, sehr wichtig. Wir haben eine Folge aufgenommen zu Physical AI. Das Thema ist natürlich diese Woche überschattet von DeepSeek R1, einer chinesischen KI-Plattform, die diese Woche live gegangen ist und vor allen Dingen das Silicon Valley natürlich aufgewühlt hat. Willst du kurz erklären, was so wichtig daran ist?
Also ich glaube, in a nutshell sozusagen, ja, also DeepSeek ist ein Open-Source-Modell. Also jeder kann sich theoretisch, wenn du einen eigenen Datenschatz hast, dieses Modell runterladen und entsprechend das LLM drüber laufen lassen. Und zweitens, und das ist das Relevante, angeblich wurde das Ganze trainiert für knappe 6 Millionen Dollar. Das wäre ungefähr Faktor 10 bis 15 billiger als jedes der westlichen AI-Modelle. Um das zu trainieren. Und das Dritte, und deswegen hat Nvidia einen der größten Kursverluste der Geschichte hingenommen, mit knapp 600 Milliarden Marketkapitalisierung verloren. Die haben es geschafft auf Chips, die 20 bis 25 Mal billiger sind als die, glaube die aktuellen Topseller von Nvidia. Und das hat natürlich im Rennen um AI für diesen Sputnik-Moment besorgt, also gesorgt. Viel, viel billiger, mit einem viel schlechteren Chip in Anführungsstrichen, kamen die Chinesen, die chinesische Firma mit einem Produkt auf den Markt, das von den Ergebnissen her mit den besten Modellen von OpenAI standhalten kann. Und das ist natürlich bei so einer Grundlagentechnologie, die Welt verändern will, eine Schockwelle gewesen.
Ja, und was natürlich spannend wird jetzt in den nächsten Tagen und Wochen ist, ob sich diese Annahmen auch bestätigen. Einmal die Kostenseite. Was allerdings klar ist, ist, dass dieses Hedging, das die USA und vor allen Dingen die Magnificent Seven vorgenommen haben, aber auch die US-Regulatorik, dass das keinen Effekt hatte. Im Gegenteil, dass es dazu geführt hat, dass diese LLM-Modelle oder diese KI-Modelle signifikant günstiger an den Markt kommen und dadurch natürlich die Eintrittsbarrieren geringer sein werden. Und in unseren Augen haben wir auch schon so gesprochen, die Applikation und die Ausbreitung dieser Modelle natürlich sehr viel schneller vorankommt. Spannend ist auch, dass das DeepSeek-Modell eher gesehen wird wie so eine Art Google, das heißt quasi zu Agent AIs rauslinkt, also quasi so eine Art Suchmaschine für AI-Modelle ist, im Gegensatz zu ChatGPT, die quasi ihre eigenen Systeme selber bauen wollen. Das bleibt auch nochmal gut zu beobachten, dass es quasi ein Enabler ist eines ganzen Ökosystems und nicht den Anspruch hat, da ein ganzes Ökosystem selber aufzubauen, inklusive Content, was natürlich die Applikation nochmal sehr viel günstiger macht. Dahinter steht natürlich ein großer Hedgefonds in China. Das heißt, die verwalten aktuell um die 13 Milliarden US-Dollar. Ich bleib zu beobachten, ob das wirklich nur 6 Millionen Euro waren, die sie da investiert haben, oder ob es dann vielleicht doch etwas größer war, um dieses Modell aufzubauen.
Ja, genau. Also sozusagen auf vielen Ebenen spannend. Also technologisch sicherlich eine Riesenleistung. Politisch, geopolitisch bin mir nicht sicher, ob das Rennen einfach nur dadurch entschieden wird, wer das bessere Modell schneller ausrollen kann und jetzt im App Store Nummer 1 ist. Denn das ist so hochpolitisch, dass das in jedem, und wie gesagt, Trump hat sofort was dazu gesagt, dass das so ein Heureka-Moment ist. Das wird sicherlich auch auf der politischen Ebene entschieden, sozusagen, ob dieses Modell in der westlichen Welt zur Anwendung kommt. Und als allerletztes, ich meine, am Ende wird da jeder von lernen und für die Verbreitung, unter anderem auch für Physical AI, ist es natürlich relevant, dass du die Kosten, um das letztlich anzuwenden, also mit billigeren Chips die gleiche sozusagen Lösung rauszubekommen, wäre ja für IoT, Autonomous Driving, Robotics etc. nur wünschenswert aus Sicht der Mobility sozusagen. Es würde billiger, mehr Leute würden es schneller benutzen können. Insofern hätte das einen positiven Effekt, aber das ist alles noch early. Das wissen wir noch nicht. Und wie gesagt, gerade die geopolitische Perspektive sollte man da nicht aus den Augen verlieren, denn da bin ich mir sehr, sehr sicher, dass da sehr schnell was passieren wird.
Ja, bleibt spannend. Wir halten es in Augen. Für die jetzige Folge Physical AI heißt es eigentlich nur, es wird noch spannender, die Adaption wird noch schneller stattfinden und das, was wir vielleicht erst in 2026 und 2027 erwartet haben, wird vielleicht schon früher eintreten.
Amen.
Amen. Dann wünsche ich dir jetzt Hals- und Beinbruch.
Und jetzt starten wir die reguläre Folge.
Zur Folge.
Peace. When shit has to move, shit has to move. Ja, am Ende auf der Welt wird eine Menge Mehrwert geschaffen, dadurch, dass sich nicht nur Bits und Bytes bewegen, sondern auch Atome. Physical AI, Trillion Dollar Market. Stimmt das, was der Jensen da sagt?
Auf jeden Fall. Die Frage ist, wie schnell der Markt kommt. Und es wird ja immer gesagt, man überschätzt häufig, was innerhalb eines Jahres passieren kann. Ich glaube, im Falle von Physical AI unterschätzen wir es.
Ich glaube, wie radikal das eingeführt und umgesetzt wird, das ist bei uns einfach, da sind wir manchmal so ein bisschen verschlafen versus andere, die auch auf der grünen Wiese, Klammer auf, damit anfangen können, das ist ein leichter Unterschied, nicht Betriebsräte haben und so weiter, wie wir das zum Beispiel in Deutschland haben. Also insofern, ich glaube nicht, dass wir technologisch da weit hinten dran sind, aber in der Umsetzung und wie stringent man das einführt, da glaube ich, da können wir eine Schippe drauflegen. Guten Tag, Herr Stumpe.
Guten Tag, Herr Schrezemeier, aka Schreze. Alles fit?
Ja, absolut.
Ja.
Willkommen zu einer neuen Folge von Mobility Mavericks mit Michael Schrezemeier und
Michael Stumpe. Folge Nummer 2 offiziell nach Piloten.
Oder 3, oder wir wissen es, ist alles aufregend, ist alles neu.
Geht so schnell?
Ja.
Oh mein Gott. Ich freue mich. Heute haben wir auch ein ganz spannendes Thema mitgebracht.
Auf jeden Fall. Zumindest ein sehr gutes Buzzword. Wollen wir ein bisschen Licht, den Scheinwerfer drauf lenken. Und zwar Physical AI, ja, ein Thema, das man jetzt wahrscheinlich in Berlin und München und überall bei jedem Cocktail-Empfang hören wird, seit der CES. Jensen Huang bei der CES von Nvidia ist auf die Bühne getreten und hat gesagt, sozusagen Physical AI ist der First Trillion Dollar Market sozusagen, wo AI tatsächlich
Geld verdient,
wo man mit AI Geld verdient. Also sozusagen, er verdient mit AI jetzt schon Geld, das hat er vergessen zu sagen, aber sozusagen, wo Geschäftsmodelle mit AI wirklich Geld verdienen werden. Und wir dachten uns, weil ne, Physical AI, werdet ihr gleich hören, hat eine Menge mit Mobility zu tun, dass wir da vielleicht mal kurze Begriffe definieren, ein bisschen in den Markt reingucken und ein bisschen darüber diskutieren, wie wir das sehen und was da auf uns zukommt in den nächsten Jahren.
Ja, vor allen Dingen, das Spannende ist ja, in der Vergangenheit haben wir vor allen Dingen Modelle gesehen im LLM-System, in AGI, also Artificial General Intelligence Systeme, die alle aufbauen auf am Ende des Tages, meine Eltern würden sagen, auf dem Internet, ja, also quasi auf dem Digitalen, trainiert sind auf Texte, auf Bilder, auf Videos, die quasi digital zur Verfügung stehen. Und das Neue an dem Physical AI ist, dass quasi diese Systeme, ob das nun Autos sind, ob das Roboter sind, ob das selbstfliegende Drohnen sind, wirklich kontextuell in der physischen Welt trainiert werden. Und nicht nur dort trainiert werden, sondern auch durch Simulationen. Da wirst du gleich wahrscheinlich noch was zu sagen nach eurem Investment in Wabi. Dort auch durch Simulationen quasi Fahrzeugen oder eben halt Systemen die physische Welt näher bringt und dort auch wirklich Anwendung findet. Ja, und wir haben ja in Deutschland, kann man sagen, fast schon eine Historie, was Roboter angeht, vor allem in der Produktion. Das waren aber meistens einarmige Banditen, hätte ich was gesagt. Ja, also einarmige Roboter, die Bleche gestanzt haben oder vielleicht was geschweißt haben oder was transportiert haben. Der Clou entsteht jetzt aber, wenn du so Multi-Limbed Systems, also und Fahrzeuge, die wirklich in 3D sich bewegen können und dort auch wirklich Mehrwert schaffen können. Also ich habe eben schon gesagt in der Vorbereitung, das ist wirklich dieser Terminator-Moment, ja, wo du sagst, okay, irgendwie...
Du kommst da nicht weg von diesem Skynet-Ding, ne?
Ich komme da nicht von weg, weil so fühlt es sich wirklich an, ja? Also dass wirklich die Maschinen in der echten Welt so ein spatial Recognition haben, ja? Also wirklich sich zurechtfinden und man ihnen das nicht mehr erklären muss. Ja, ich habe als Kind mit Lego Roboter gebaut, dem man quasi am Computer einen Pfad vorgeben musste, wo sie dann entlang gefahren sind. Mhm. Und jetzt können die Maschinen das alleine, ohne dass du denen sagen musst, was sie machen sollen. Also ich finde es abgefahren.
Die Augen leuchten, ja, keiner kann das jetzt sehen, aber der Michel ist ja völlig begeistert. Lass doch mal einen Schritt zurückgehen. Also genau, also Physical AI bedeutet letztlich AI-Anwendungen, die in der wahren Welt tatsächlich Bewegungen ausführen, greifen, schweißen und sonst was machen. Vielleicht ein bisschen zu den Begriffen. Das zweite Stichwort, was wir dieses Jahr mit Masse hören, ist Agentic AI. Das bedeutet sozusagen, dass im Software-Kontext Agenten eigenständig oder zielorientiert Entscheidungen treffen können, um gewisse, ne, ich sag jetzt mal Customer Care Chatbots oder firmeninterne Datenanreicherungen, Tabellen bauen etc. Sozusagen ohne direkte Anweisung, sondern nur mit Zielvorgabe schaffen, gewisse Arbeitsresultate zu erstellen. Und das sind so die zwei großen Trends dieses Jahr, die alle darauf fußen, dass A, Nvidia und einige andere die richtigen Chips dafür gebaut haben und B, wir diese Large Language Models spätestens seit OpenAI in aller Munde haben, die sozusagen das Reasoning, den Kontext verstehen können. Das sind so, das kaskadiert. Also wir haben Modelle, LLMs, die verstehen Kontext, wo man kann einen Prompt geben und kriegt dann eine Antwort zurück und die ist eben nicht so linear, sondern man kann sagen, schreib mir mal einen Due Diligence Plan für eine Lackierwerkstatt und dann kann ein gutes LLM gibt dir dann zurück, hey, pass auf, du musst auf die und die Sachen achten. Darauf aufbauen kam dann eben, hey, wir haben Systeme, also die ganze SaaS-Welt redet über APIs miteinander. Das ist natürlich relativ linear und vorgegeben von den Menschen. Jetzt kann man sagen, hey, ich habe so und so viel Sales Leads, ich möchte die bitte mal sinnvoll geclustert haben und in meinen Kalender eingepflegt haben, jeweils mit 10 Minuten Pause zwischen den einzelnen Anrufen. Und da gibt es mehr und mehr Tools, die das entsprechend machen können. Und dann der nächst höhere Schritt ist dann tatsächlich, wie ich so schon sage, also wenn shit has to move. Ja, am Ende auf der Welt wird eine Menge Mehrwert geschaffen dadurch, dass sich nicht nur Bits und Bytes bewegen, sondern auch Atome. Und das bedeutet eben, dass Roboter, Schiffe, Flugzeuge, LKWs, Robotaxis etc. sich auch wirklich bewegen. Und das sozusagen, das ist die Kaskade. Und da sind wir bei Physical AI. Also es geht letztlich darum, dass kontextuelle Awareness, wie du es genannt hast, oder wie es genannt wird, dafür genutzt wird, eigenständig die nächste Entscheidung zu treffen, um sich dann in der realen Welt zu bewegen.
Warum passiert denn das jetzt und warum ist das nicht schon letztes Jahr irgendwie gekommen? Oder?
Ich glaube, es ist schon eine ganze Weile, also die Sache ist nicht neu. Also sozusagen Nvidia, was die vorgestellt haben, können wir gleich drauf eingehen. Einmal Omniverse, also quasi eine virtuelle Welt, die realen physikalischen Gesetzen unterliegt. Das ist ganz, ganz wichtig. Denn ne, der Einfallwinkel der Sonne auf eine Kamera ist entscheidend dafür, ob du erkennst, ob dann jeder, der schon mal Auto gefahren ist, je nachdem zu welcher Jahreszeit in welchem Land, weiß, dass es dann vielleicht schwierig sein könnte, einen Fußgänger zu erkennen. Und das ist natürlich, das sind Themen, die jetzt ein LLM an sich nicht kennt, wenn die physikalischen Gesetze nicht hinterlegt werden. Also wir haben das Omniverse und wir haben Cosmos von Nvidia, um entsprechend in dieser Welt zu simulieren, basierend auf physikalischen Gesetzen. Also um zum Beispiel humanoide Roboter tatsächlich Treppen laufen zu lassen, mit einem Paket oder ohne, um zu sehen, wie wirkt sich das denn aus auf die Gelenke dieses Roboters.
Das sind virtuelle Räume sozusagen, die trainiert wird. Ja, das sind keine echten Räume, sage ich mal, in der echten Welt, wo...
Man braucht beides. Also ich glaube, man muss dann auch in der realen Welt testen, also nur mit synthetischen Daten das zu machen. Da sind alle sehr vorsichtig, aus gutem Grund, wenn man sieht, wie diese Systeme auch halluzinieren können, etc. Und vor allen Dingen, weil es sehr schwer ist, in solchen Welten das 1:1 nachzuvollziehen, warum eine gewisse Entscheidung getroffen wurde. Das ist diese große Debatte zwischen End-to-End-Systemen sozusagen, die wirklich innerhalb der eigenen Welt Simulationsszenarien entwickeln, und dann eben zu einer Entscheidung kommen. Du kannst aber nicht aufgrund der neuronalen Netze nicht eins zu eins zurückverfolgen, wie kam die Entscheidung zustande. Versus den klassischen Simulationsmodellen, die zwar auch AI benutzen, aber abgekapselte Module haben. Nach dem Motto, du hast dann das Modul, die Wahrnehmung macht für dein Auto und die Wahrnehmung gibt dir dann das Resultat X raus, da ist ein Fußgänger und dann kommt im nächsten Modul, wo die Entscheidung dann geplant wird, du musst jetzt in nächster Zeit bremsen und dann kommt im nächsten Modul die tatsächliche Aktuatorik sozusagen, die Bremse wird betätigt in dem Auto. Wir kamen davon, ob das jetzt neu ist. Also es ist nicht neu, denn gerade das Thema Robotik, autonomes Fahren gibt es seit ein paar Jahren und deswegen ist das Thema auch bekannt. Der Jensen Huang, der muss, also CES ist eine Werbeveranstaltung für den, der muss natürlich auch jetzt irgendein neues Wort bringen und deswegen ist es schon so ein bisschen Marketing jetzt. Fairerweise Omniverse, Cosmos, Waymo, Success, also es gibt jetzt eben auch zum ersten Mal greifbare Resultate von dieser Physical AI World, aber neu im eigentlichen Sinne ist es nicht, ne?
Was ich total spannend finde und das ist ja auch häufig ein Bedenken, was Leute haben, wenn es um AI insgesamt geht, ist, dass die AI den Menschen
Terminator kreiert, so wie
Jobs, Jobs wegnimmt, ja. Ich muss sagen, ich habe letztens mit einem Inhaber eines Callcenters gesprochen und er hat gesagt, es gibt wie immer Möglichkeiten, aus mindestens zwei Perspektiven auf eine Problemstellung zu schauen. Und er sagte jetzt, in seinen Augen wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, um wie verrückt Callcenters aufzukaufen. Denn vor allen Dingen die Agentic AI wird so viel Effizienzen in diesen Callcentern schaffen, also zum Beispiel Chatbots, ja, auch Stimmen, die wirklich Anrufe entgegennehmen können, also quasi am Ende des Tages AI, die auch problemlösend unterwegs sein können, ja, die zum Beispiel im Falle eines Reisebüros auch eine Reise für dich tätigen können oder eine Buchung für dich tätigen können, dass da gerade sehr viel Bewegung drin ist und die klassischen Callcenter, wo wirklich Menschen sitzen und telefonieren, das wird sicherlich weniger werden, aber der Kundenpool, den diese Callcenter besitzen, der ist nach wie vor Gold wert und das quasi zu kombinieren, das heißt die neue Technologie mit bestehenden und in Anführungsstrichen alten Kunden, das ist eine unheimlich spannende Sache, wo sehr viel Effizienz geschaffen werden kann. Und ich glaube, da gibt es viele Bereiche, in denen das ähnlich sein wird. Durch dieses einmal das Agentic-Modell, aber dann vor allen Dingen auch durch dieses Physical AI. Ich sehe aber zum Beispiel in Deutschland letzte Woche noch mit jemandem gesprochen, der diese Robotics-Systeme hier entwickelt. Der sagte mir, wir in Deutschland sind da weit hinterher. Siehst du das auch so?
Es gibt da so ein, zwei Videos. Ich glaube schon, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Xiaomi. Xiaomi. Die, glaube ich, mal angefangen haben mit Handys, aber dann die nächstbeste Industrie war, dass sie jetzt Autos produzieren. As you do. Ja. Ja. Und das muss man sagen, das war schon ein crazy beeindruckendes Video in der Fabrik, wo angeblich, also es waren jetzt, da wurde geschweißt etc., ne? Das ist ja auch in deutschen oder europäischen OEMs schon hochautomatisiert, aber nichtsdestotrotz, da wurde gesagt, die können pro Stunde 40 Autos produzieren, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, und es gibt in einem ganzen Fabrik irgendwie 3 Leute oder 5 oder 10, also nagelt mich nicht fest, ich gucke es gerne nochmal nach, aber quasi keine Person, das wird alles von Robotern erledigt. Und das ist natürlich beeindruckend. Ich finde jetzt, wenn man mal in Leipzig bei Porsche ist, das ist jetzt auch nicht so, dass da mit dem Bollerwagen sozusagen die Teile hin und her gefahren werden. Ganz im Gegenteil, das sind hochautomatisierte Produktionsstätten. Ja. Ich glaube, mit KUKA, ich habe jetzt gesehen, Neura hat eine große Finanzierungsrunde gehabt gestern, 120 Millionen, herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Also ich glaube, wir haben große Robotics-Firmen, auch in der Schweiz, ETH. Wir haben die richtigen Universitäten. Wir haben die Industrie, die die Abnahme sicherstellt. Und jetzt, glaube ich, fehlt es mit Masse an Wagniskapital und Wachstumskapital, dass diese Industrien richtig wachsen und die Technologien Anwendung finden. Ob und inwiefern wir da hinten dran sind, da trauen wir noch keinen. Also das würde ich jetzt nicht bewerten wollen. Ich finde es immer so ein bisschen leicht, in diese Horn zu stoßen. Oh, alles andere ist so viel besser als das, was wir machen. Das glaube ich nicht. Das glaube ich in der Tat nicht. Ich glaube, wie radikal das eingeführt und umgesetzt wird, das ist bei uns einfach, da sind wir manchmal so ein bisschen verschlafen versus andere, die auch auf der grünen Wiese, Klammer auf, damit anfangen können. Das ist ein leichter Unterschied. Und nicht Betriebsräte haben und so weiter, wie wir das zum Beispiel in Deutschland. haben. Also insofern, ich glaube nicht, dass wir technologisch da weit hinten dran sind, aber in der Umsetzung und wie stringent man das einführt, da glaube ich, da können wir eine Schippe drauflegen.
Und wo glaubst du, wird dieses Physical AI als erstes angewendet?
Autonomes Fahren.
Autonomes Fahren.
Also die beiden Fälle, die immer genannt werden, sind immer also Robotics und autonomes Fahren. Und bei Robotics schon, also da würde ich nochmal unterteilen zwischen dem Formfaktor, also humanoid, also dass das Roboter sind, die letztlich aussehen entweder die zwei Sachen, die ich gerade kenne, sind einmal, dass es aussieht wie ein Mensch und oder dass es aussieht wie ein Hund. Also es gibt relativ viele oder es gibt ein, zwei Startups, Swissmile zum Beispiel, die letztlich sozusagen Roboterhunde bauen, die durch Fabriken fahren, um dort mit Sensorik festzustellen, ne, ob die, also in Chemiefabriken zum Beispiel, ob alles dicht ist und sozusagen die Kontrollrunde der Menschen ersetzen. Und zwar deutlich besser, weil sie natürlich 24 Stunden am Tag mit genauer Sensorik das machen können. Das sind die beiden Fälle, die man sieht. Ich persönlich, weil ich mich damit viel beschäftige, glaube, dass wir in 2025 in den USA voll autonom fahrende Trucks sehen werden. Und wir sehen ja schon in den Robotaxis, also Waymo, das ist ja jetzt nichts Neues mehr, fährt da schon seit einiger Zeit in San Francisco rum und in zwei, drei anderen Städten.
Und Trucks vor allen Dingen auf Highways?
Oder? Truck ist Highway. Truck ist der klassische Longhaul, also sozusagen von Depot zu Depot, also Autobahnauffahrt rauf, 800 Kilometer Highway und dann Autobahnauffahrt runter, 3 Minuten und dann natürlich die Middle- und Last Mile oder die Last Mile dann in die Feinverteilung, das ist noch nicht autonom, ist auch deutlich schwieriger natürlich. Ne? Das kommt man ja eher in so ein Waymo-Problem, dass da ja sehr viele andere Verkehrsteilnehmer sind, etc.
Aber dann werden doch eigentlich gar keine Effizienzen geschaffen, oder? Ist das...
Im Gegenteil, also sozusagen, ne, man muss sozusagen das Beispiel, du kamst daran, ob es Arbeitsplätze wegnimmt. Ich glaube, der klassische Truckdriver auf dem Longhaul, das wird mit Sicherheit zurückgehen. Wird das irgendeinem wehtun? Nein, denn es fehlen mal mindestens 5-stellig Truckdriver in den USA, wahrscheinlich 6-stellig. Der Turnover bei Truckdrivern im Jahr ist 100% bei einer Spedition. Das heißt, jedes Jahr im Schnitt...
In den USA oder weltweit?
Ja, also in Deutschland, also ich weiß nicht, wie es in Europa ist, aber in den USA, und die verdienen, weil das so ein hartes Job ist und die so viele Tage weg sind, verdient ein Truckdriver auch, würde ich jetzt sagen, 100, 120.000 Dollar, sowas in dem Bereich. Können wir nochmal nachgucken, mache ich gleich mal. Aber verdienen ordentlich, sind aber auch tagelang unterwegs, ist ein wirklich harter Job. Aber die fehlen einfach, es gibt sie einfach nicht. Und du hast einen wahnsinnig hohen Turnover, also allein die HR-Abteilungen, also da wird es eher angesetzt. Die Speditionen werden weniger Leute brauchen fürs Recruiting und Training, da ist es ineffizienten. Das zweite ist, das autonome System kann natürlich, hat keine Lenkzeiten, das berücksichtigen muss. Das heißt, du kriegst, wenn das System, sage ich jetzt mal, beim Wabi 200, 250.000 Dollar kostet, wenn du das kaufst, ein Driver kostet dich 100, 120.000 und du brauchst aber, wenn du 1200 Kilometer fährst, 2 Driver, dann hat sich das relativ schnell gerechnet in einem Jahr. Du hast ein Payback unter einem Jahr. Das heißt, die Effizienz kommt durch die längere Laufzeit. Es kommt dadurch, dass der Benzinverbrauch sicherlich zwischen 10 und 20% niedriger ist, weil es einfach ganz andere Fahrweise natürlich hast.
Was ist das Geschäftsmodell von Wabi? Kriegen die einmalig was für System? Nee,
die kriegen das ist ein klassisches Software-Business. Disclaimer habe ich noch nicht gesagt. Wir haben mit InCharge in Wabi investieren dürfen letztes Jahr. Also ich bin da voreingenommen. Das Modell ist aber auch beim Aurora oder bei einem Talk dasselbe. Letztlich braucht man einen OEM, man braucht einen Truck, der gebaut wird. Du wirst einen Tier 1 brauchen, ich sage es mal, einen Continental oder einen Bosch, der die Sensorik etc. verbaut zusammen mit dem OEM. Und das eigentliche System, also sozusagen das auf dem Nvidia-Chip, der hinten dann in der Schlafkabine drin liegt und die Entscheidung trifft, das ist eine Software, das ist Wabi.
Und das ist dann skalierbar und kann agnostisch über unterschiedliche Hardware
100%, also sozusagen gerade im Falle von Wabi, weil die so eine enorm starke Simulationsengine gebaut haben, können die Sensoren, also das muss immer neu kalibriert werden, logischerweise, das ist viel Arbeit, aber das kriegen die sehr, sehr effizient hin und ich glaube auch effizienter als alle anderen zurzeit in dem Markt. Das heißt, man kann mit überschaubarem Aufwand von ein paar Monaten das sicherlich auch auf einen MAN-Truck bauen, auf einen Scania-Truck. Zurzeit ist es Volvo. Das ist so die Wahl, die Leute, also Aurora nimmt Volvo, Wabi ist Volvo, Torque gehört zu Mercedes zu, 95%, die fahren offensichtlich Mercedes. Was ein Riesenvorteil ist, weil Mercedes hat einen Marktanteil von 40% in den USA. Das heißt, du hast Vertriebsnetz schon. Also ne, die Leute kaufen ja erstmal einen Truck. So, und wenn du einen Truck kaufst, dann kaufst du das System dazu. Wir werden sehen, wie das kommt. Aber so ist das. Also die Effizienzen kommen dadurch, dass du länger fahren kannst, dass du effizienter fährst. Und dass du, und das ist ja der Sinn, dass du deutlich weniger Unfälle baust.
Ist das denn dann, wird die Lenkzeit angerechnet, wenn du in so einem Truck drin sitzt und nicht aktiv fährst, sondern
quasi. Das ist eine sehr gute Frage. Das ist eine extrem gute Frage. Zurzeit machen die es ja nur mit Sicherheitsfahrer, alle von denen.
Ja.
Also in China nicht.
Ja.
Da wird in Kauf genommen, dass das System eben auch Physical AI, die lernen physisch, wenn sie über einen drüber gefahren sind, so hart das klingt.
Ja gut, aber die haben auch speziell dafür gebaute Autobahnen in China zum Beispiel.
Überall. Also, das ist ja die andere spannende Frage. Haben wir irgendwann, trennen wir Physical AI, ganz viele Sachen in der Produktion bei Robotern ist, dass man versucht, die Roboter Arme sich so bewegen zu lassen, dass sich Menschen nicht erschrecken. Man kennt dieses ruckartige hin und her, zack, 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 und dann kriegen Menschen Angst, quasi wie wenn eine Spinne hin und her rennt. Das heißt, wird relativ viel darauf verwendet, dass du den Roboter so, dass er den Kontext und die Bewegung der anderen Person so versteht und sein eigenes Verhalten daran anpasst, dass du die nicht ablenkst.
Mhm.
Das würde ja eigentlich heißen, warum mischt man das? Warum trennt man das nicht einfach? Weil es könnte, wenn da Effizienzen drin liegen, dass der Roboter sich eben ganz schnell bewegt, weil der weiß, also das ist ja sicher, nur eben im Kontext den anderen verunsichert, der eben Mensch ist, sollte man trennen. Bei den Straßen ist das dasselbe Debatte. Wenn alles autonom wäre auf einer Autobahn, ist das sicherlich einfacher, behaupte ich, als wenn man sagt, dass man hat so eine Mischkalkulation.
Also ich glaube auch, der Truckverkehr wird sehr schnell aufs, zumindest gibt es ja schon Systeme auch hier in Europa, wo sie Kolonne fahren, ne? Das ist ja sozusagen der erste Schritt, dass du einen Truck hast, der vorwegfährt und die anderen einfach per LiDAR oder was weiß ich hinten dranhängen und Abstand halten und dann quasi eigentlich nur der Frontfahrer ausgetauscht wird und da die Lenkzeiten entsprechend übertragen werden.
Und im Offroad gibt es ja schon. Also Offroad heißt nicht, also ich sag jetzt mal im Minenkontext oder auf einem Schiffsyard, wie heißt das deutsche Wort, in einem Hafen, also sozusagen in Privatgeländen, sozusagen, wo man das eben anwenden kann. Ein Einride ist ein gutes Beispiel, Driveblocks sind andere. Also Driveblocks zum Beispiel hat Systeme mir gezeigt, wo eben im Kontext von Baustellenverkehr und Minenverkehr sozusagen das andere Fahrzeug hinten herfährt. Und das macht viel leichter und man hat trotzdem einen Effizienzgewinn. Hier im Lehrstuhl vom Professor Lienkamp in München. Ganz, ganz interessante Sachen, die da gemacht werden, genau. Und das ist schon auch effizient. Also auch da fehlen Fahrer. Am Ende haben wir the Driver Shortage ist der größte Makrotreiber, warum wir Robotaxis haben werden und warum wir im Trucking und der Logistik dort vermehrt autonome Systeme sehen.
Glaube ich auch. Und da setzt jetzt zum Beispiel so eine Firma wie ein Way an aus Berlin, wo du quasi remote die Fahrzeuge steuerst. Ja. Über große Entfernungen sitzt ein Fahrer quasi in Berlin im Büro und steuert ein Auto in München. Ja. Also das ist von der Idee her finde ich es unheimlich spannend, sowas dann auch, solche Technologien auch zu kombinieren, ne?
Wie man sagt. Total interessant. Also ich habe jetzt wirklich längere Zeit von Way nichts mehr gehört. Also ich weiß, die haben einen großen Aufschlag gehabt, CES vor 3, 4, 5 Jahren, wo sie ja die Autos vorgefahren haben. Das war ja so der originäre Case, wenn ich das richtig erinnere, dass sie gesagt haben, dieses Provisioning sozusagen, du mietest ein Auto und das fahren wir aber dann bei dir vor die Haustür und dann kannst du damit weiterfahren. Das war so, habe ich im Kopf, das war so der Use Case, der da genannt wurde.
Ist nach wie vor der Case. Die haben jetzt gerade nochmal ein Funding bekommen über 30 Mio.
Crazy.
Und wollen jetzt aber gerne.
Warum? Von wem? Was ist da der...
Also ich kann aus meiner Erfahrung sagen, im Bereich Carsharing oder auch im Bereich Car Rental, der P&L-Killer ist immer Verfügbarkeit der Fahrzeuge. Ja? Also du hast quasi die Kohle investiert in die Flotte, die stehen dann irgendwo rum. Im Falle von Carsharing tagsüber in der Stadt und nachts oder abends in den peripheren Randgebieten und die sind nie da, wo die Autos eigentlich gebraucht werden. Und die Value Proposition, da kommt Way ja ursprünglich her, ist zu sagen, pass mal auf, wir bringen dir das Fahrzeug dann, wenn du es brauchst. Ja, quasi à la Ride-Hailing, wenn du so möchtest. Ja, also ich bin zum Beispiel Carsharing-Nutzer bei, Free Now und sage, ich brauche in einer Stunde ein Fahrzeug in Berlin-Kreuzberg. Dann meldest du das an und das Auto wird dir quasi von so einem virtuellen Fahrer, ohne dass der Fahrer im Fahrzeug sitzt, sondern aus einem Kreuzberger Büro heraus, vor die Haustür gefahren.
Aus dem Kreuzberger Büro heraus, dann bin ich mal, Quatsch, dann bin ich mal gespannt, wie die fahren.
Ja, immer ein bisschen links, ja.
Aber du bist Investor. Ich verstehe das. Aber ist das nicht eine Übergangstechnologie? Ich meine, wenn wir jetzt sagen, also
es ist, total, aber
Waymo kommt, Tesla sagt, alle dein Privatauto kannst du abends als Taxi benutzen.
Total.
Alles Getöse, aber, ob das jetzt kommt oder nicht, mal dahingestellt. Aber ne, wie viel gehen jetzt 30 Millionen rein? Davor waren schon mal, glaube ich, neunstellig drin. Ich finde das super cool, was sie machen. Also ich glaube, das ist überhaupt kein Bashing jetzt hier. Ich frage mich nur rein von der Logik des Geschäftsmodells. Oder von Investitionshorizont auf 10 Jahre betrachtet,
eine der Hauptkomponenten bei Investments in Mobility, historisch und immer noch, obwohl es sicherlich diskussionswürdig ist, sind die Sammlung und die Bereitstellung und die Analyse von Daten. Und wenn wir über Physical AI reden, dann kannst du es virtuell im Kosmos oder wo auch immer trainieren.
Der Wabi World, kleine Werbung.
In der Wabi World trainieren. Oder du kannst es trainieren in der realen, in der echten Welt. Und nichts anderes macht wer ja. Also sie trainieren quasi Fahrzeuge und Systeme auf Basis von Echtzeit, Echtweltdaten. Und die Informationen, die du daraus ziehst, das sind ja vor allen Dingen innerstädtische Mobilitätsdaten, die sind unheimlich wertvoll für Physical AI-Anwendungen. Vor allen Dingen im Bereich des autonomen Fahrens. Denn so viel
Kilometer. Auch wenn die Entscheidung letztlich von einem Menschen getroffen werden. Also du trainierst ja kein System, du sammelst also quasi wie der Tesla, der jetzt rumfährt und alles filmt und damit Daten generiert, ist das wäre der.
Das ist der Fall, genau.
Okay.
Nur dass der Tesla nicht quasi aus der Kabine herausgefahren wird, sondern aus der Entfernung heraus. Ja.
So. Also heißt für mich, ich muss sowieso mal mit muss man bei Way anklopfen und überhaupt mal mit denen reden. Ich rede über eine Firma, mit der ich noch nie geredet habe. Lieben Gruß geht da raus an alle. Offensichtlich bin ich ignorant und weiß noch nicht genug. Also ich freue mich auf das Gespräch. Physical AI, Trillion Dollar Market. Stimmt das, was der Jensen da sagt?
Auf jeden Fall. Die Frage ist, wie schnell der Markt kommt. Und es wird ja immer gesagt, man überschätzt häufig, was innerhalb eines Jahres passieren kann. Ich glaube, im Falle von Physical AI unterschätzen wir es. Also ich glaube, das wird ein unheimlicher Brandbeschleuniger sein, im positiven Sinne, was die Adaption von AI-basierten Anwendungen in der Realwelt sein wird. Also das ist wirklich spannend. Und es ist vor allen Dingen Hardware- und chipseitig einfach getrieben. Und wir sind an einem Punkt, wo das wirklich unheimliche Wellen schlagen werden.
Und ich glaube eben, dass es, weil es in der realen Welt in reale Prozesse ersetzt, so wie ich das gerade oder einsetzt, wie ich das bei den Truckdrivern gerade beschrieben habe, und dasselbe wird sein in einem Manufacturing-Kontext, dasselbe wird sein in einem Logistik-Warehousing-Kontext. Ich glaube, die Umsatz-Trillion, das ist ja gar nicht der Hauptpunkt, sondern ich glaube, der Hauptpunkt ist, dass es, wie ich gerade gesagt habe, ne, weil wenn du sagst, du hast ein Payback von so einem System unter einem Jahr beim Autonomous Trucking, dass du tatsächlich veritable Geschäftsmodelle, du hast nicht ein geiles Produkt nur mehr, denn zum Beispiel autonomes Fahren oder auch Robotik, das ist ja jetzt nichts, was jetzt hier gerade gestern bei uns im Podcast reingeschneit ist, sondern das sind Sachen, die werden seit 10, 15 Jahren postuliert. Nur jetzt sind es nicht geile Produkte, sondern du wirst geile Geschäftsmodelle draus machen. Und ich denke, die Welle in diesem sozusagen Gartner-Hype-Cycle, glaubt man zumindest, oder das ist das, was vielleicht jetzt aus Investorensicht, da will man ja immer sich erzählen, dass jetzt gerade an dem Punkt, jetzt heute gerade fängt es an, auf die Achterbahn nach oben zu fahren, dass das jetzt wirklich so ein Infliction Point sein kann und wird. Also ich bin im Trucking-Bereich, ohne dass ich jetzt der Top-Experte bin, aber habe mich damit beschäftigt. Ich glaube, wir sehen 2025 dort tatsächlich L4, also wirklich autonom fahrende LKWs auf US-amerikanischen Straßen. Und das ist 2-3 erstmal, logischerweise nicht 5000, aber das ist schon ziemlich crazy, also 40 Tonnen.
Wie ist denn das regulativ? Ist das schon erlaubt in einigen Bundesstaaten? Oder?
Ja, ist USA. USA, also nochmal, wenn einer sich besser auskennt, also es gibt Kanada zählt noch nicht dazu. Nein. Es gibt
vielleicht 50, Grönland, ja.
50 Bund, es gibt irgendwie 50 Bundesstaaten und von 50 Bundesstaaten haben, ich sag jetzt mal, 37, 38, 39 in irgendeiner Form eine gesetzliche Regelung dafür gefunden. Mein Read ist so ein bisschen, wenn du bei dir auf der Webseite sagst, wir sind compliant mit da und damit, dann könntest du auch heute schon die Trucks fahren lassen. Das macht natürlich keiner, weil niemand im Falle Robotaxi Cruise sein möchte. Wenn was passiert, weißt du, bist du weg vom Fenster. Und bei 40 Tonnen ist das anders als bei 3,5 Tonnen. Das wäre wirklich, also würde vermutlich die ganze Industrie 5 Jahre zurückschieben. Die Trump-Administration, es wurde immer gesagt, es kann nicht sein, dass jetzt jeder Bundesstaat seine eigene Regulierung hat. Also wann darfst du, wie musst du es nachweisen? Da ist Europa deutlich vorne dran, wie immer. Regulierung haben wir gut hinbekommen. Mhm. Also wirklich gut. Also tatsächlich, die Welt wird sich daran orientieren, wie wir das versicherungstechnisch
sehen.
Ja? Ja, 100%. 100%. Eine aus Deutschland getriebene Regulierung.
Kannst du heute schon...
Du musst halt die gewisse Sachen erfüllen. Ne? Ja. Logischerweise gewisse also, ne? TÜV Süd muss halt nachher sagen, ja, das System ist sicher. Das ist so ein bisschen... Also das ist nicht total banal, um es mal vorsichtig zu sagen, aber die Regulierung ist wirklich... weil sie allumfassend ist. Sie umfasst eben sowohl den... Also wer ist verantwortlich in welchem Szenario? Wie ist das versicherungstechnisch geregelt? Etc. Da können wir mal wann anders drauf eingehen. Auf jeden Fall Trump Administration... da ist jetzt die Hoffnung, deswegen auch, gehen auch die Stockprices und so weiter hoch von dem Aurora, dass jetzt sowohl, dass es landesweit eine Regelung geben wird, wie autonom gefahren werden darf. Mhm. Klammer auf, die nächste Regulierung wird sein, es wird kein chinesischer Truck auf US-Straßen, auch kein Sensorik und sonst was benutzt werden dürfen.
Umgekehrt wahrscheinlich auch nicht, ne? Amerikanische Trucks in China.
Das glaube ich nicht. Battlefield wird Europa sein, ehrlicherweise, weil wir so ein bisschen, wir haben die Regulatorik, aber irgendwie es wird schwierig sein, dass wir die da
treiben, ja.
Lass ein bisschen vor uns hertreiben. Also, long story short, das glaube ich wird harmonisiert. Und wenn das harmonisiert ist und das seit Jahren wird das diskutiert, dann glaube ich, dann wird es gut laufen. In diesem Sunbelt, also Texas, Arizona, sonst irgendwas, da ist es eh schon relativ leger. Obwohl dort sehr starke Trucker-Unions sind. Aber das wird trotzdem wegen Sicherheit und Mangel an Fahrern und so weiter dort durchgewunken.
Ich freue mich da total drauf, weil jetzt gerade brauchst du zumindest auf deutschen Autobahnen tagsüber eigentlich gar nicht mehr fahren, ja, weil die komplett einfach voll Trucks sind. Ja, und ich weiß nicht, ob das am Ende des Tages, hat es mit Physical AI nichts zu tun, Versagen der Bahn ist und die Güter dort einfach nicht entsprechend abgebildet werden. Ja, aber wenn ich mir vorstelle, dass autonom fahrende Trucks vor allen Dingen nachts fahren oder in Zeiten, wo nicht so viele Autos auf der Straße sind, dann kann das durchaus auch insgesamt Infrastruktur komplett verändern und verbessern. Ne?
Ja, Gegenargument wäre natürlich, die können 24 Stunden am Tag fahren, minus tanken und vielleicht mal Reifen checken, dass du zu jeder Tages- und Nachtzeit jetzt, also solange es nicht reguliert ist, wie sonntags oder sowas, Trucks dort hast, fahren. Let's see. Also ich glaube, die Investment in Infrastruktur muss weitergehen. Sowohl als Schiene als auch irgendwie Straßen. Ich sehe nicht, dass wir weniger Trucks haben. Hoffentlich sind sie sauberer irgendwann und fahren autonom. Aber dass es weniger wird, sehe ich ehrlich gesagt nicht, wenn man sich anguckt, wie die Gütermenge irgendwie ansteigt.
Also deine Projection ist, wir werden 2025 die ersten autonom fahrenden Trucks in den USA sehen. Und wann werden wir die ersten in Deutschland, in Europa sehen?
Also, 2027, 2028.
Ja.
Das ist so mein Bauchgefühl. Das ist schon auch ganz andere Straßenverhältnisse hier, ne? Schmaler, das ist leichter natürlich in Texas bei meistens Sonne und immer schnurgeradeaus einen Truck autonom fahren zu lassen, versus du fährst von Mailand nach Ingolstadt. Das ist sozusagen von den Witterungsverhältnissen, von der Straßenbreite, vom Verkehr, von der Geschwindigkeit, wie auch immer, sozusagen, das dauert noch so ein bisschen.
Brauchst du eine Mobile Phone Connection, um das laufen zu lassen? Weil sonst
also sozusagen, also du brauchst natürlich für die Lokalisierung braucht ein Fahrzeug natürlich, da musst du genau wissen, wo es ist. Muss genau wissen, wo es ist, aber die Compute Power etc. ist im Truck drin. Das ist das ist der Vorteil zu Robotaxis. Sozusagen, du im Truck hast du genug Platz, da kannst du hinten ganze drei iMacs reinlegen, die das dann berechnen, was du machen sollst. Also das ist nicht das Problem. Die Daten bleiben die Sensor Fusion und diese ganzen Sachen, die da passieren, das wird im Truck gemacht. Die Lokalisierung, die muss natürlich passiert über Satellit.
Ja, spannend.
So.
Also Trucking ein Thema, Roboter andere Thema, automatisierte Fabrikfertigung, weitere Themen. Also ich glaube, da kann man in jede Richtung denken. Physical AI wird auf jeden Fall einen Impact haben dieses Jahr.
Ich sag's dir, shit has to move.
Ich freue mich drauf.
Ich mir auch. Vielen Dank, das war kurzweilig. 33 Minuten haben gesprochen, Michel.
35 war das Ziel.
35 war das Ziel.
Fast Punktlandung.
Ich wünsche dir einen schönen Tag.
Danke. Tschüss. Gleichfalls. Hau rein.
Tschüss. Ciao.
Dies ist eine Produktion der TLDR Studios.